Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ich lese vor aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8. Die Verse 31 bis 38. Danach begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen. Aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Weg mit dir, Satan, hinter mich! Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt vor dieser treuelosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln. Das war die Version aus der Basisbibel.
Ist eine Zumutung. Habt ihr vielleicht eben gemerkt. Immerhin, jemand geht davon aus, dass man uns den zumuten kann. Dass wir Mut genug für diese Worte haben. Man kann auch sagen, gut, der Text ist auch ehrlich mit uns. Trotzdem hättest du heute Morgen vielleicht gerne was anderes gehört. Der Text löst bei mir zumindest sogar an einer Stelle Unbehagen aus, also sowas wie Misstrauen. Ich finde ihn an einer Stelle gefährlich. Er rührt aber auch an das ganz Große heran, was letztlich dann das Bedeutungsvolle dieses Lebenslaufes ist, den Markus uns vorstellt. Also, wir schauen uns diesen Zumutungstext an. Zuerst mal versuchen wir ihn zu verstehen. Eigentlich, ehrlich gesagt, die längste Zeit der Predigt werde ich darauf verwenden, ihn zu verstehen. Und dann schauen wir zum Schluss nochmal, ist er jetzt irgendwie lebbar, 2025 im März und die Sonne scheint? Was hat der mit unserem Leben zu tun? So, wer die ganze Reihe verfolgt hat und zumindest die allererste Predigt vielleicht sogar noch im Kopf hat, da ging es um den Aufbau des Markus-Evangeliums. Wir sind jetzt im Mittelteil angekommen. Also, oder man kann sogar sagen, mit diesem Text beginnt der mittlere Teil des Markus-Evangeliums. Der erste Teil spielte in Galiläa, da haben wir jetzt einige Episoden uns angeschaut. Und der drehte sich immer wieder, dieser erste Teil, um die Frage, wer ist dieser außergewöhnliche Mensch, Jesus von Nazareth? Was ist das eigentlich für einer? Und hätte Martin vorhin 4 Verse vorher angefangen zu lesen, dann hättet ihr gehört, wie Jesus seine Freunde fragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann fragt er sie noch, und was sagt ihr, wer ich bin? So endet also der erste Teil mit dieser Frage. Was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann Petrus, einer der Jünger, sagt dann, du bist der Messias. Also du bist Das bist du. Du bist der Weltenretter. Bam. So. Also da ist diese Frage jetzt des ersten Teils beantwortet und der erste Teil ist abgeschlossen. Jetzt ist es also raus, wer Jesus ist, und jetzt beginnt der mittlere Teil. Der ist kürzer. Und da befindet sich diese Gruppe auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. In Jerusalem spielt dann der letzte Teil, der dritte Teil. Und auf diesem Weg wird Jesus dreimal, so wie heute das erste Mal, sagen, dass er dem Tod entgegengeht. Der letzte Teil, der dritte, spielt dann in Jerusalem und da wird sehr breit die Verhaftung, die Verhandlung, das Leiden und Sterben Jesu erzählt. Man merkt, wenn man das ganze Markus-Evangelium ein Stück lesen würde, merkt man, der ganze Plot dieser Geschichte läuft auf dieses letzte Geschehen am Kreuz hinaus und will den Leuten sozusagen sagen, den Lesern, das, was dann da passieren wird, ist kein Zufall, das musste, das sollte so kommen. Das erst gibt dem ganzen Leben dann seine große Bedeutung. So, jetzt geht also dieser Weg des zweiten Teils von Galiläa nach Jerusalem los. Da stecken wir gerade. Und in der Luft liegt, bald wird es sich entscheiden. Bald wird sich zeigen, ob dieser Jesus von Nazareth wirklich der ist, für den Petrus ihn hält, der Messias. Also, wir sind so ein bisschen in der Situation, ich nehme mal das Beispiel von Martin auf, wie in der Kabine vor dem Spiel. Vor dem entscheidenden Spiel, muss man eigentlich sogar sagen. Also das ist eigentlich die Situation. Oder wie Parteitag vor dem Wahlkampf, sagen wir mal, bevor der Wahlkampf losgeht. Oder letzte Mathestunde vor der Abi-Prüfung. Diese Situation. Also noch Vorbereitung, aber gleich heißt es jetzt dann auf in den Kampf, raus aufs Spielfeld. Und jetzt sagt der Kapitän, der Parteivorsitzende, der Lehrer, Folgendes. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Das habe ich euch jetzt mal hier mitgebracht. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie ein Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagt er ihnen ganz offen. Also, das heißt ungefähr so viel wie, wir laufen gleich ins Stadion ein, wir gehen in dieses Spiel, um es zu verlieren. Wir gehen in den Wahlkampf, und ich sage euch, wir werden an der 5%-Hürde scheitern. Wir hatten jetzt 2 Oberstufenjahre Mathe oder bald wieder 3. Jetzt steht das Abi an, gebt euer Bestes, ihr habt keine Chance. Also das ist ungefähr, was Jesus hier sagt. Das ist die erste Zumutung dieses Textes. Ich will kurz auf ein Wort eingehen, von dem, was Jesus hier sagt, und es genauer beleuchten. Ein Wort könnte euch aufgefallen sein, außer ihr seid schon so lange in christlichen Kreisen unterwegs, dass ihr gewohnt seid, Worte zu hören und zu überhören, dass ihr gar nicht genau wisst, was das Wort meint. Und das ist das Wort Menschensohn. Also ehrlich gesagt, ich habe mich ja jetzt vorbereitet, aber letzte Woche hätte ich auch noch knapp vorbei getippt, was das Wort eigentlich soll. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Ich meine, uns ist klar, der meint sich. Ne? Jetzt kann man sich fragen, warum sagt er nicht einfach, ich werde viel leiden müssen, sondern Menschensohn. Erster Gedanke wäre ja vielleicht, naja, er möchte betonen, dass er auch nur ein Mensch ist. Also er möchte seine Menschlichkeit betonen. Der Sohn eines Menschen eben, einer wie du und ich. Ja, also fast das Gegenteil ist das, was wahr ist. Ich habe recherchiert. Wenn man im ersten Jahrhundert im jüdischen Kontext das Wort Menschensohn sagte, dann ist das, wie wenn du heute, sagen wir mal im Fußballkontext, vom Kaiser redest. Oder im Politikkontext Mutti sagst. Also jeder weiß, es meint nicht ein Kaiser, es meint Franz Beckenbauer. Und es meint nicht eine Mutti, es meint Merkel. Jetzt damals Menschensohn war nicht so konkret, dass du einen Namen sagen konntest, wer hier gemeint ist. Aber der Begriff kommt aus Daniel 7, Vers 13. Nicht nur diese Stelle, aber vor allem diese Stelle. Wenn man damals Menschensohn hörte und einen jüdischen Kontext hatte, dann ging eine bestimmte Welt auf bei diesem Wort. Und zwar die apokalyptische Welt, das Weltende. Denn da gibt es diese Verheißung, Daniel 7, Vers 13, dass am Ende einer da sei, einer kommen werde, der aussehe wie eines Menschen Sohn. Der komme vom Himmel, da steht mit den Wolken des Himmels. Also von Gott beauftragt und der würde die Weltreiche und ihre Diktatoren unterwerfen und ein großes Friedensreich aufrichten. Der Menschensohn. Das ist der Menschensohn. Das schwingt hier mit, wenn Jesus dieses Wort benutzt und in der dritten Person redet, aber sich selbst meint. Also man könnte jetzt sagen, der Messias, der alles ordnen wird, mit Macht. Und jetzt sagt er aber etwas, was eben genau zu dieser Erwartung des Menschensohnes überhaupt nicht passt. Dass man ihn behandelt wird wie ein Verbrecher, das werden auch die eigenen Leute sein, oder sagen wir mal die führenden Repräsentanten der eigenen Leute, die werden das sein. Das wird dazu führen, dass man ihn hinrichten wird. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen, aber dieser letzte Satz geht in dem Schock, den die Todeserwartung, die Jesus hier beschreibt, fast unter. Also du hörst das wohl noch, die Freunde von Jesus ja wohl auch, ne? Am dritten Tag wird er auferstehen. Aber was willst du jetzt damit, Auferstehung? Also was willst du damit, wenn es um die existenzielle Frage geht, ist das jetzt der, von dem du hoffst, dass der diese Welt verändern wird? Oder ist das ein guter, inspirierender Mensch, aber am Ende wird er mit seinen Ideen verschwinden wie alle anderen. Und jetzt spricht er davon, es entscheidet sich bald und man wird mich hinrichten. Das schwebt ja in der Luft, ne? Ist das der Messias? Oder habt ihr mal den Film Jungle gesehen? Ist so mittelsehenswert, sage ich jetzt mal, aber immerhin Daniel Radcliffe spielt mit und man denkt, ja, also habe ich ihn gesehen. Es geht um eine Geschichte, die in den 80er Jahren spielt und die wohl so oder so ähnlich tatsächlich sich abspielte. Da gab es eine Gruppe junger Leute, 3 Leute, die haben Lust auf Abenteuer, die bereisen Lateinamerika und die treffen da auf einen Typen, der sich schon oft durch den Dschungel geschlagen hat, der sich da auskennt und der bietet ihnen an, ich nehme euch mit, schließt euch mir an und taucht mit mir mal wirklich in diese Welt des Dschungels ein. In eine ganz andere Welt. Erlebt mal wirklich Natur, erlebt mal wirklich indigene Völker. Es geht, glaube ich, auch irgendwie um Hoffnung auf Gold oder so. Erlebt mal euch selbst, wenn ihr euch mit mir in diesen Dschungel aufmacht. Charismatischer Typ, zumindest einer. Jossi, ein israelischer Jurastudent, ist begeistert und begeistert dann auch die anderen. Wenn du den Film schaust, also da liegt ja dann in der Luft, was ist das jetzt für, also sollten wir uns dem, ist der er verspricht? Kann man sich dem anschließen, ihm in den Dschungel folgen? Als Zuschauer denkst du, ach nö, Leute, das macht er jetzt nicht wirklich, oder? Also das ist null vertrauenswürdig. Gut, klar tun sie es, weißt du schon, sonst hieße der Film ja nicht Jungle. Bisschen so ist die Situation hier. Was ist das für einer? Ist schon der Messias, oder? Also folgen wir dem jetzt, oder? Aber wohin? Immerhin, er sagt es ganz offen, es geht ums Sterben. Scheinbar ist aus Jesu Sicht das ist halt das, was ein Messias so tut. Er leidet und er stirbt. Nur das macht überhaupt keinen Sinn, wenn du Hoffnung hast auf eine veränderte Welt, auf neues Leben, auf eine bessere Welt, auf Freiheit. Das wäre ja nicht Sieg, das wäre Untergang. Das wäre nicht Freiheit und Leben, das wäre Verzweiflung. Kein Mensch will sowas. Und Petrus hat recht, wenn er versucht, Jesus das auszureden. Diesen frustrierenden Zukunftspessimismus. Was soll das, wenn du also am Anfang des Weges schon weißt, du gehst unter? Warum gehen wir dann los? Wozu das alles hier? Und dann reagiert Jesus ja sehr, irgendwie funktioniert mein Clipper hier nicht. Mach mal eins weiter, bitte. Dann reagiert Jesus ja sehr, sehr hart. Also er nimmt ihn zur Seite, versucht ihm das auszureden und er dreht sich um, also er dreht sich von Petrus weg, guckt seine Freunde an und dann weist er den zurecht, ne? Weg von mir, Satan, hinter mich. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Die Härte zeigt zumindest, wie entscheidend es offensichtlich ist, was es jetzt hier geht. Und ich dachte so, ja, das ist wohl so. Also das, was Gott hier will, das wollen wir nicht. Also ich fühle mit Petrus, das wollen wir Menschen nicht. Das wollen auch die Christen eigentlich nicht, das will eigentlich auch die Kirche nicht. Also wir wollen doch eigentlich so einen Jesus nicht. Einen, der aufs Spielfeld geht, um dort zu verlieren. Einen, den die nur wenig Mächtigeren einfach so aus dem Weg räumen können. Die frommen Leute da. Also willst du das? Einen, der dir sagt, dass deine Erwartungen bitter enttäuscht werden. Willst du einen, der gegen das Böse dieser Welt auch nichts ausrichten kann, sondern an dem untergehen wird? Willst du einen, dem man, naja, nicht nur einfach ungläubig ignoriert? Daran mag man als glaubender Mensch ja gewöhnt sein. Okay, man ignoriert Gott, aber wir kennen ihn eben, immerhin. Nee, den ignoriert man nicht noch, den kann man kollektiv einfach platt machen. Das ist eine Zumutung. So ein Jesus ist eine Zumutung. Ich glaube auch für uns, für die Kirche heute. Wir hoffen doch schon, dass am Ende alles gut ausgeht. Im persönlichen Leben oder so. Es ist nicht so, dass die Freunde von Jesus, und ich glaube, das kann man auch auf uns übertragen, erwartet hätten, dass es einfach wird. So nicht. Die leben damals in einer Zeit, wo man durchaus weiß, wenn du unzufrieden mit dem System bist und das äußerst öffentlich, dann kannst du schneller liquidiert werden, als du Pontius Pilatus sagst. Die wissen, dass das schon eine gefährliche Sache ist, wenn du mit einem Menschensohnanspruch Richtung Hauptstadt dich auf den Weg machst. Sie haben die Kreuze schon gesehen, an denen Leute hängen, die glaubten, in heiliger Mission unterwegs zu sein und Hoffnung hatten und für die Freiheit kämpften, und jetzt hängen sie da. Das kennen die. Sie wissen, da brauchst du jetzt schon Mut, um mitzugehen. Und offensichtlich haben sie den. So, dass es gefährlich werden kann, ist nicht der Punkt. Ein Risiko ist nicht der, eingehen ist nicht der Punkt. Lenya hat gesagt, no risk, no story. So schon. Aber dass Jesus schon weiß, das Ganze wird schlecht ausgehen, dass wir werden scheitern, dass das schon feststeht, dass das so kommen muss. Das ist, ja, was ist das eigentlich? Es ist auf jeden Fall nicht, was Menschen wollen. Es scheint, so sagt er, aber das, was Gott will. Und das ist absurd. Wie soll man das verstehen? Und jetzt sagt Jesus etwas, das hilft es zu verstehen, das macht es nur nicht leichter. Er sagt jetzt etwas zu allen, die dastehen, nicht mehr nur zu seinen engsten Leuten. Also man kann sagen, spätestens jetzt sagt das auch zu uns. Die Jünger hören zu. Die Volksmenge, die da steht, hört zu. Die junge Kirche, die das Markus-Evangelium in den Händen hält und zum ersten Mal aufschlägt und vorliest, sagen wir mal im 70 nach Christus in einer Kirche in Rom, die hört zu. Tausende von Märtyrern seitdem haben zugehört, was Jesus jetzt sagt. Bonhoeffer hat zugehört. Wir hören zu. Er sagte, wer mir nachfolgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Und ich denke so, ach Mann. Also Jesus geht hier Richtung Niederlage und fragt mich, ob ich mitkommen will. Und die Übersetzung der Basisbibel, die ist noch nett. Also die sagt, darf nicht an seinem Leben hängen. Die meisten Bibeln übersetzen und sind näher dran, der verleugne sich selbst. Oh. Also was ist das? Selbstverleugnung. Ne? Also vielleicht nicht schlecht so beschrieben, darf nicht an seinem Leben hängen. Was ist Selbstverleugnung? Es kann nicht Selbsthass sein, denn der gleiche Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Was ist Selbstverleugnung? Irgendwie so handeln, als ob man sich selbst nicht kennt? Selbstvergessenheit? Uneigennützigkeit, nicht an sich denken, klingt alles ehrenvoll, aber wenig attraktiv. Ach Mann, denke ich. Und dann wird Jesus noch deutlicher und beschreibt ein bisschen, was das ist, Selbstverleugnung. Wer sein Leben retten wird, will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, der wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Also vielleicht merkt ihr, wie sich das zugespitzt hat jetzt, diese Zumutung. Auf einmal gibt es jetzt plötzlich nur noch entweder oder. Am Anfang ging es ja um die Aussicht, dass der Weg Jesus in seinen Untergang führt. Schon schwer genug, finde ich, mit so einem Jesus klarzukommen. Dann folgte die Einladung, dass wir mitkommen sollen, mit ihm das Schicksal teilen. Okay, und jetzt heißt es sogar, gehe ich nicht mit. Verleugne ich mich nicht selbst, nehme ich nicht mein Kreuz auf sich, dann bin ich es am Ende, der sein Leben verliert. Nicht mitgehen sei das größere Risiko. Plötzlich hast du nur noch entweder oder. Das ist eine echte Zumutung. Und dann den letzten Vers, ihr müsst halt auch nochmal durch. Ist am härtesten, finde ich dann. Wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt. In der heiligen Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln. So, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass es nicht wie eine Drohung klingt. Ich glaube nicht, dass es eine ist, aber es klingt bedrohlich. Jemand sagt mir, wenn ich mich nicht zu ihm bekenne, bekennt er nicht zu mir. Man könnte sagen, okay, klingt fair, so gesehen. Aber ich habe gedacht und mich entschieden, ich kann euch diesen Text nicht entschärfen, ohne ihn zu verbiegen. Er bleibt eine Zumutung und wir halten ihn einfach so aus. Jesus sagt, oder vielleicht ein bisschen indirekter, man könnte sagen, Markus sagt, dass Jesus sagt, dass ihm nachfolgen, und jetzt gehe ich nochmal einen zurück, weil im Prinzip ist das der Haupttext, ihm nachfolgen, sehr wahrscheinlich Leiden bedeutet, und dass das aber der einzige Weg zum Leben sei. Nicht, weil Leiden was Gutes ist, sondern weil die Welt eine ist, in der man leidet, wenn man auf das Reich Gottes hofft und sich mit Jesus dafür einsetzt, dass es Wirklichkeit wird. Das ist die Härte dieses Textes. So, und jetzt habe ich ja gesagt, zum Schluss versuche ich nochmal, was machen wir jetzt damit im normalen, realen Leben, das wir so führen? Und ich habe vier Sachen, kurze Sachen. Das erste ist eine Warnung, also was ihr nicht damit machen solltet, finde ich. Ich habe am Anfang gesagt, dass dieser Text oder so ähnliche Texte, so ähnliche Worte gefährlich sein können. Es gibt nämlich in religiösen Kontexten manchmal Menschen, die ungefähr solche Sachen hier sagen, dass man sich selbst aufgeben soll, dass es der Preis hoch ist, aber dass man folgen und vertrauen solle, um am Ende das echte Leben zu finden. Und du merkst lange nicht, dass diese Menschen nicht Gott meinen, dem man folgen soll, sondern sich selbst. Und das ist nicht leicht auseinanderzuhalten. Wenn das passiert, nennt man es, wenn man es bemerkt, geistlicher Missbrauch. Also mein Gedanke war, diesen Text kann man missbrauchen. Menschen, die das erlebt haben, geistlich missbraucht zu werden, sagen manchmal, und Menschen, die das erforschen, sagen manchmal, das kann tiefer gehen und verletzender sein als sexueller Missbrauch, weil du quasi deine Seele hergegeben hast, wenn du dich so selbst verleugnest. Also ich versuche das mal zu beschreiben. In Lebensphasen, in denen Menschen Orientierung suchen, oder du kannst es ja mal für dich, in denen du Orientierung suchst, begegnet dir jemand, der offensichtlich gefunden hat, was du suchst. Und der offensichtlich in einer engen Verbindung mit Gott lebt. Und der lädt dich ein, von ihm zu lernen. Der zieht dich auch ein bisschen ins Vertrauen. Das ehrt dich total. Du bist gesehen. Und dass du zu so einer kleinen Gruppe, manchmal oft kleinen Gruppe besonderer Leute gehörst, die da mitgehen dürfen, das richtet dich auf. Und du merkst oder hörst immer wieder, ja, dafür muss man halt schon was aufgeben. Man muss sein eigenes Ego loslassen, selbstsüchtige Wünsche loslassen. Du musst mit dem bisherigen Leben brechen, Gott in jeden Lebensbereich reinlassen. Konkret, und jetzt kommt das Missbräuchliche, den oder die, der Gottes Willen besser kennt als du, in dein Leben reinreden lassen. Bis du dann so weit bist. Also merk dir, dass dieser Grat zwischen hingebungsvollem Glauben und geistlich missbraucht werden, ganz schön schmal ist. Ich dachte, davor sollte ich mal warnen, weil es überhaupt nicht so selten passiert. Also vielleicht kann man sagen, sowas hier, wie diesen Text, so eine Aufforderung zur Selbstverleugnung und zur Nachfolge, solltest du dir nur von Gott selbst sagen lassen. Von niemandem sonst. Und ich weiß auch, dass das nicht leicht ist, weil wir immer vermittelt durch Menschen irgendwas hören. Also ich vermittle euch das gerade, ne, hier. Also das geht ja fast nicht anders. Aber trotzdem ist das, glaube ich, mal wichtig zu hören, zu wissen. Und solltest du merken, dass ein Mensch im Namen Gottes, aber ein Mensch, Kontrolle in deinem Leben bekommt oder du das von jemand anderem mitbekommst, den du kennst, dann sei mal gewarnt. Das ist überhaupt nicht lustig. Also das war meine Warnung. Man kann solche oder diesen oder ähnliche Texte missbrauchen. Das Zweite jetzt. Könnte dieser Text auch eine Ermutigung sein und nicht eine Zumutung? Nicht nur eine Zumutung. Dieser Text vom Leiden um des Glaubens willen, der wurde einer schwachen Kirche gesagt. Ich glaube, das ist gut, das zu wissen. Also im ersten Jahrhundert, da sind Menschen, die eigentlich das genau schon erleben. Wir sind eine Minderheit, wir sind machtlos. Teilweise werden wir verfolgt. Und manchmal fragen wir uns, sag mal, was machen wir eigentlich gerade? Indem wir das glauben und uns dieser kleinen Gruppe angeschlossen hat, die hier Jesusmäßig unterwegs ist. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dich da reindenken, wie der Text dann auf dich wirkt, wenn du in so einer Situation ihn hörst. Dann ist er vielleicht weniger Zumutung und viel mehr Ermutigung. Kannst du dich da reindenken? Das ein bisschen nachvollziehen? Und mein Gedanke für uns wäre also, falls das in deinem Leben mal der Fall sein sollte, dass du leidest, weil du glaubst. Ich weiß nicht, ob das mal passieren wird, aber falls das mal so sein wird, dann könnte dieser Text für dich ein Schatz sein. Weil dir einer sagt, ja, so ist er, der Jesusweg. So ist der Jesusweg. Das war das Zweite. Das Dritte, dieser Text ist nach Ostern geschrieben und gelesen worden. Also das bedeutet, das Leben, von dem der Text ja auch spricht, aber es rutscht einem fast so weg, ne? Das Leben, was man am Ende irgendwie bekommt, wenn man es vorher losgelassen hat, das hat sich hier, wo die Menschen zum ersten Mal diesen Text lesen, schon durchgesetzt. Also die ersten Christen, die waren Christen wegen Ostern, nicht wegen Karfreitag. Also ja, kann sein, vielleicht bist du ein glaubender Mensch, der auf diesem Jesusweg unterwegs ist. Und ja, du bist ein dummer Idealist, der aufs Leben hofft und am Ende war alles Unsinn. Weg in den Dschungel. Ist möglich. Aber vielleicht gehörst du als glaubender Mensch zu einer weltweiten Bewegung, die weiß und schon erlebt hat, dass es da Leben gibt. Dass es da Leben gibt. Dass Glauben eine Lebenskraft in sich trägt. Dass man nur glaubend manche Dinge überstehen kann. Dass Menschen neu aufblühen. Dass sie lebendiger werden. Dass Leute, die vor kurzem noch keine Hoffnung hatten, jetzt welche haben. Hast du das im Kontext von Glauben schon bemerkt, erlebt, geschmeckt? Also hast du schon den Frühling gespürt, obwohl vielleicht vieles nach Winter gerade noch aussah? Also das wäre das Dritte. Dieser Text ist nach Ostern geschrieben, nachdem sich das Leben durchgesetzt hat. Merkst du das? Spürst du das? Was könnte es leichter machen, diesem Weg nachzugehen? Und das Vierte, das wird jetzt ganz praktisch. Wie könnte man dieser radikalen Aufforderung hier nach Selbstverzicht, nach Nachfolge ein bisschen nachspüren? Also nur so ein bisschen. Ich habe überlegt, wie könnte das gehen? Und wie könnte man sich ein Scheibchen das mal versuchen und mal erspüren, ist das ein Weg Richtung Untergang oder ist das doch auch ein Weg Richtung Leben? Im Moment ist Fastenzeit. Also auf Fleisch verzichten oder auf Alkohol verzichten oder auf Süßigkeiten verzichten oder auf Social Media oder was heute so schwer fällt, ne? Und das ist natürlich nicht das Gleiche wie sein Kreuz auf sich nehmen. Also das würde das sehr klein machen. Das Fasten ist ja auch ein bisschen was Künstliches, so eine Art Übung. Wir machen das mal freiwillig. Aber vielleicht kann man sagen, zumindest ist Fasten so ein bisschen die kleine Schwester der Selbstverleugnung. Also auf Essen verzichten ist wie die kleine Schwester des echten Hungers. Aber du übst es mal. Ich enthalte mir was vor, teilweise sogar ja auch Gutes vor, und ich schau mal, was das mit mir macht. So eine Art Mini-Versuch der Selbstbegrenzung, der Selbsteinschränkung, der Selbstverleugnung. Mit der Frage, führt es mich am Ende zur Erfahrung von mehr Leben, mehr Freiheit? Versuch das mal, auf ein bisschen Leben zu verzichten, um der Erfahrung willen, ob sich dort wohl gerade doch mehr Leben finden lässt. Probier das mal aus. In der City Church Apps gibt es eine kleine Fastengruppe. Seit Mittwoch läuft das schon, aber da kann man auch jetzt noch einsteigen. Das ist noch lang bis Ostern. Also, das wäre vielleicht mal so ein kleiner Schritt. Zugegeben ein sehr kleiner Schritt, aber einer in diese Richtung. So viel von mir heute zu diesem Zumutungstext, der zumutend bleibt. Aber ich glaube, das ist auch gut so, dass wir solche Texte nicht leichter reden.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.